Wir würden wissen, wenn es da noch etwas gibt. Wir sind schließlich Akademiker. Also bitte. Worüber müssen wir uns dann heute Abend noch Gedanken machen? Wir würden wissen, wenn es noch etwas gibt. Ich möchte mit euch heute Abend darüber nachdenken, was es denn da noch geben kann. Wie das ist mit unserem Leben. Ist das tatsächlich so? Zeit, Geist, Flaschengeist, Klosterfrau, Melissengeist, dass man irgendwie zwischen diesen drei Möglichkeiten wählen kann, sein Leben zu füllen. Dann können wir eine kurze Abstimmung machen und mal überlegen, wer ist denn für Zeitgeist, wer für Flaschengeist und wer für Klosterfrau, Melissengeist. Und vielleicht gäbe es ja sogar eine Mehrheit. Womit füllen Menschen eigentlich ihr Leben aus? Was gibt es? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wir könnten überlegen, wo müssten wir denn nachgucken, um das festzustellen, womit Menschen ihr Leben ausfüllen. Wir könnten Zeitungen lesen. Dann wüssten wir, womit Menschen ihr Leben ausfüllen. Wir könnten Fernsehen und tun das eine oder andere ja auch. Meine Töchter haben mitgefiebert bei Deutschland sucht den Superstar, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern, weil ich finde, dass es kaum eine schlechtere Sendung im Fernsehen gibt. Wir könnten in die Fußgängerzone gehen und Leute fragen, womit füllen sie ihr Leben aus? Wir könnten in Arztpraxen gehen, in Wartezimmer und fragen, womit füllen Sie Ihr Leben aus? Was ist Ihnen unverzichtbar wichtig? Wir würden eine ganze Menge verschiedene Antworten bekommen wahrscheinlich und eine Ahnung davon bekommen, womit Menschen ihr Leben ausfüllen. Vier Stichworte fallen mir dazu ein, womit Menschen ihr Leben ausfüllen könnten. Wir begegnen Menschen, die füllen ihr Leben aus oder möchten es gerne ausfüllen, mit Erfolg und Macht. Das ist für viele ein ganz starker Motor, ein Antrieb, etwas zu tun, initiativ zu werden, voranzukommen, die Ellenbogen zu benutzen. Gestern Abend haben wir uns ja einen solchen Menschen angesehen, diesen jüngeren Sohn in dem Gleichnis von den beiden Söhnen aus Lukas 15. Ich habe erzählt von unseren Nachbarn, diesem Ehepaar, beide 40, zwei Kinder, 5er BMW Kombi, 3er BMW Cabrio, schickes Einfamilienhaus. Macht und Erfolg, das sind so Menschen, denen ist das wichtig. Damit füllen sie ihr Leben aus. Es gibt andere, die praktizieren das noch ein bisschen heftiger. Ein früherer Vorstandsvorsitzender von Daimler Chrysler, oder ich glaube damals war es nur Daimler, hat mal gesagt, als er Vorstandsvorsitzender wurde, naja, für einen solchen Posten könnte man schon mal seine Ehe opfern, die er dann auch beendet hat. Menschen, die ihr Leben ausfüllen möchten mit Macht und Erfolg. Nun möchte ich das niemandem madig machen. Es ist ja nicht schlimm, wenn jemand Macht hat oder wenn jemand erfolgreich ist. Das an sich ist nicht schlimm. Schwierig ist es, wenn es mit vielleicht Verhaltensweisen einhergeht, die problematisch sind. Wenn sich um einen solchen Menschen herum emotionale Kälte ausbreitet. Wenn Misstrauen wächst, wenn niemand ihm über den Weg traut, weil er nicht weiß, was dieser Machtmensch als nächstes für Entscheidungen trifft und wer als nächstes über die Klinge springen muss. Menschen, die ihr Leben ausfüllen mit der Suche und hoffentlich dem Erreichen von Erfolg und Macht, das sind die einen. Andere füllen ihr Leben aus mit Engagement. Denen geht es gar nicht zuerst um Erfolg und Macht, sondern denen geht es um etwas ganz anderes. Das hat nicht mal etwas mit Geld zu tun. Mir fällt jemand ein, aus dem Ort, in dem ich lebe, Uetersen, nordwestlich von Hamburg, muss niemand kennen, ist aber einen Besuch wert, weil in unserer Region das größte zusammenhängende Rosenzuchtgebiet Europas liegt. Wir haben einen Rosenpark bei uns im Ort, da blühen annähernd 900 verschiedene Sorten Rosen. Also herzlich willkommen. Ganz in der Nähe gibt es auch ein 4-Sterne-Hotel. Wenn ihr Macht und Erfolg habt, könnt ihr euch das auch leisten. Also, da wohnt jemand in diesem Ort. Er hat in Hamburg gearbeitet bei einem großen Elektronikunternehmen und wurde im Alter von 58 Jahren davon überrascht, dass seine Vorgesetzten ihm sagten, wissen Sie was, also er hat den unverwechselbaren Namen Möller, deswegen kann ich ihn ruhig nennen. Wissen Sie was, Herr Möller, wir haben einige Umstrukturierungen vor in unserem Unternehmen, und Sie haben es ihm, glaube ich, ziemlich direkt gesagt, dabei können wir Sie eigentlich nicht mehr brauchen. Gehen Sie doch einfach in den Ruhestand. Und dann haben Sie das ausgehandelt miteinander. Ich weiß gar nicht, zu welchen Bedingungen er dann in den Ruhestand gegangen ist. Aber er fand sich plötzlich mit 58 Jahren im Ruhestand wieder. Das ist nicht so dort. Seinem Bruder, der ist nur wenige Jahre jünger, 3 Jahre jünger, der ist jetzt mit 55 in den Ruhestand geschickt worden. Also das ist beides Akademiker, Ingenieure. Da kann man dann schon mal überlegen, wie viele Jahre man noch arbeiten kann. Aber, also zu dem ersten Möller, der hat darunter ziemlich zu leiden gehabt. Das war schwierig. Also ihm ging es sehr schlecht, so von jetzt auf gleich letztlich in den Ruhestand geschickt zu werden. In einer Lebensphase, in der er eigentlich auch beruflich durchaus noch etwas vorhatte. Er hat nochmal richtig intensiv Englisch gelernt, Fachenglisch, war im Ausland, all solche Dinge. Und dann auf einmal gibt es da ein paar Vorgesetzte, die ziehen ihm den Boden unter den Füßen weg und sagen, lieber Herr Möller, eigentlich brauchen wir Sie ab dem nächsten ersten nicht mehr. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich gefangen hat. Unsere Geschichte miteinander ist nicht ganz einfach, weil wir einen ganz großen Konflikt miteinander hatten vor einigen Jahren. Und wir haben einige Monate gehabt, in denen haben wir nicht miteinander gesprochen. Aber das hat mir sehr weh getan, ihn so zu sehen. Dass da jemand ihm den Boden unter den Füßen wegzieht und sagt, wir brauchen dich nicht mehr. Dann gab es bei uns in Uetersen eine Initiative. Einige Leute taten sich zusammen, einige von denen waren arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger, und haben gesagt, bei uns im Ort, 18.000 Einwohner ungefähr, gibt es viele Menschen, die leben in extremen sozialen Notlagen. Zu viele. Könnten wir nicht so etwas installieren wie eine Uetersener Tafel? Kennt ihr wahrscheinlich, ich vermute, sowas gibt es auch in Münster. Also eine Einrichtung, wo Menschen, die Sozialhilfe, Hartz IV empfangen oder sonst irgendwie finanziell ganz schwach dastehen, sich mehrmals in der Woche entweder eine Mahlzeit oder Lebensmittel abholen können. Damit haben sie angefangen. Das, ich denke mal, vor ungefähr 2 Jahren oder 3 Jahren vielleicht. Das Ding, diese Initiative ist richtig eingeschlagen. Und mein Bekannter ist da voll mit aufgesprungen auf diesem Zug. Und es ist richtig was geworden. Er hat sein Leben ausgefüllt mit Engagement für diese Geschichte. Hat angefangen mit einigen wenigen. Am Anfang haben sie das in seinem kleinen ehemaligen Laden gemacht, also wirklich sehr, sehr klein. Mit seinem Privatauto. Damit hat er also die Lebensmittel rangeholt, die Überhänge von den Supermärkten und was sie sonst gespendet bekamen. Das haben sie dann aufgeteilt auf verschiedene Tüten und das wurde dann verteilt. Inzwischen versorgen sie zweimal in der Woche ungefähr 500 Menschen. Sie sind schon zum zweiten Mal umgezogen, weil die Räumlichkeiten zu klein sind. Die Privatautos reichen nicht mehr aus. Jetzt sind sie auf der Suche nach einem kleinen Kühllaster, um die Lebensmittel auch einigermaßen sicher transportieren und an den Mann und an die Frau bringen zu können. Und diesem Herrn Möller geht es gut. Ihr müsstet den mal sehen. Der sieht richtig gut aus. Der sieht entspannt aus. Man hat den Eindruck, ja genau, der hat sein Leben mit etwas angefüllt, das stellt ihn zufrieden. Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist zufrieden geworden. Vielleicht sogar ein bisschen versöhnt mit seiner Geschichte, mit seiner Biografie. Und dieses Engagement, das füllt sein Leben. Das füllt nicht nur seine Terminkalender. So ein zweites Beispiel. Ein drittes. Es begegnen mir Menschen mit viel oder mit wenig Geld. Das spielt eigentlich nicht so sehr eine Rolle. Die füllen ihr Leben mit Konsum und Genuss. Sie leben wirtschaftlich gesehen immer an der Kante, weil es immer noch etwas gibt, was man sich noch leisten könnte. Etwas Neues, etwas Modernes, etwas Besseres als das, was man bis jetzt hat. Dadurch ist man natürlich versucht, immer wieder Dinge sich anzuschaffen, zu kaufen, eigentlich eben mehr, als man finanziell wirtschaftlich vertragen kann. Leute, die sehr empfänglich sind für Ratenverträge und am Ende vielleicht den Überblick verlieren über das, was sie da monatlich zurückzahlen müssen, und dann wird es auf einmal eng. Menschen getrieben von dem ständigen Drang nach Neuem, nach Besserem. Das sind die vielleicht, die sich einen Computer kaufen und nach Hause gehen und als nächstes den Saturn-Prospekt sich holen und feststellen, er ist schon wieder günstiger. Konsum und Genuss, das sind vielleicht die, die mit dem, mir fällt immer BMW an, können auch was anderes nehmen, die mit dem BMW X5 oder mit dem VW Touareg zum Einkaufen fahren und 2 Liter Milch holen. Sie könnten auch das Fahrrad benutzen, das verbraucht nämlich nicht 25 Liter Super auf solche Strecke, aber auf die Idee kommen sie nicht. Konsum und Genuss ist wichtig und das kann schon lebensfüllend werden. Das kann ganz viel bestimmen von dem, wie ich mein Geld einsetze, wie ich meine Zeit einteile, mit wem ich zusammen bin und so weiter. Solche Menschen können Leute werden, die Benachteiligten gegenüber, also denen, die bei uns zur Tafel kommen und sich die Lebensmittel abholen, die denen gegenüber entweder oberflächliches Mitleid zeigen, oder letztlich auch offene Verachtung. Die Leute kriegen einfach ihr Leben nicht gebacken, die sind ihnen selber schuld. Wenn ich in Hamburg bin, ab und zu am Jungfernstieg oder da, wo die ganz edlen Geschäfte sind, wo ich mir ein paar Schuhe für 800 Euro kaufen könnte oder so, oder auch handgenäht für 2.500 Euro, da sehe ich eine ganze Menge solcher Menschen. Denen kommt das Geld aus allen Knopflöchern, aber gleichzeitig strahlen sie oft eine Langeweile aus und ein Übersattsein, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich davon halten soll. Also Erfolg und Macht, das erste, Engagement, das zweite, Konsum und Genuss, das dritte. Und dann gibt es Menschen, das vierte Gruppe, die sind mit ihrem ganzen Leben ständig auf der Suche nach Beziehung. Die füllen ihr Leben mit Beziehungen aus. Sie haben ein unglaublich starkes Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, geachtet zu werden, beliebt, geliebt zu werden. Das können Leute sein, die einem ihre Hilfsbereitschaft geradezu aufdrängen, weil sie dadurch eben hören, das ist toll, wie du das machst. Vielen Dank, dass du das so einbringst. Ganz klasse. Und wenn wir dich nicht hätten, wo kämen wir dann hin? Und so weiter. Damit können sie einem aber möglicherweise ganz schön auf die Nerven gehen. Das sind Leute, die empfänglich sind für das Helfersyndrom, die ihre Identität aus dem ziehen, dass sie wertgeschätzt sind, dass andere ihre Hilfe brauchen, dass sie sie eben dann geradezu aufdrängen, wenn andere nicht selber auf die Idee kommen, um Hilfe zu bitten. Und dann gibt es sozusagen zur gleichen Gruppe gehören andere, die diese Suche nach Beziehung aber ganz anders nach außen tragen. Die viel offener und initiativer und spontaner auftreten. Manche vielleicht im Bereich von Kunst im weitesten Sinne. Die unglaublich berühmt sind und wir dann aber trotzdem die Ahnung haben, sie sind mit ihrem ganzen Leben auf der Suche nach Beziehung und irgendwie klappt das nicht. Michael Jackson, Britney Spears, Robbie Williams oder andere. Das wird ja bis in die hinterletzte Zeitung hinein diskutiert, wer da gerade was macht und mit wem zusammen ist oder nicht oder eine Partnerin sucht und keine findet. Das ist alles irgendwie sehr merkwürdig. Menschen auf der Suche nach etwas, was ihr Leben ausfüllt. Ich glaube, ich tue niemandem Unrecht, auch jetzt hier heute Abend, wenn ich sage, dass wir letztlich alle auf der Suche sind nach einem erfüllten Leben. Nach was denn sonst? Wir sind auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Und ich glaube, dass die meisten von uns sich letztlich ja auch für einen bestimmten Weg dabei entschieden haben. Die meisten denken wahrscheinlich genau, wenn ich Abitur mache und ein Studium in einem Fach, das mir irgendwie liebt und Spaß macht und Freude macht, dann kann das doch ein Weg sein zu einem Beruf, der mich ausfüllt und darin könnte ich doch ein erfülltes Leben finden. Das wäre doch was. Natürlich. Aber ich glaube, es ist mehr als eine Suche. Es ist mehr als eine Suche. Es ist eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht. In Sehnsucht, da steckt ganz viel Herz drin. Ganz viel Inneres, da steht ganz viel auf dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon einmal gestellt habt. Wonach sehne ich mich? Was ist meine, was ist deine tiefste Sehnsucht? Was ist Erfolg, Macht, Engagement, Konsum, Genuss, Beziehung oder irgendwas anderes? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Das ist schwierig, weil wir natürlich immer auch mit unerfüllten Sehnsüchten leben. Es gehen ja nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung. Es erfüllen sich nicht alle unsere Sehnsüchte. Menschen kommen nicht immer mit dem zum Ziel, was sie sich gewünscht haben. Natürlich gibt es Menschen, die Schiffbruch erleiden, die ihr Leben irgendwie vor die Wand fahren, aus welchen Gründen auch immer. Und Reaktionen auf unerfüllte Sehnsüchte sind ganz oft Süchte. Da ist unsere Sprache schon sehr verräterisch oder oft eher auch hilfreich. Die Reaktion auf unerfüllte Sehnsüchte sind ganz oft Süchte. Mit der Sucht wird versucht, die Sehnsucht zu betäuben. Und da hat unsere Gesellschaft, haben wir selber letztlich eine ganze Fülle von Süchten hervorgebracht, entwickelt, vielleicht sogar salonfein gemacht, salonfähig gemacht. Alkohol, Drogen, Arbeit, Fernsehen, Sexualität, Medikamente, Körperkult, Jugendlichkeit, Magersucht, Essbrechsucht und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Suchtverhalten in unserer Gesellschaft. Manche sind öffentlich gebrandmarkt, manche sind schick. Ich glaube, dass hinter jeder dieser Süchte eine unerfüllte Sehnsucht steckt. Wenn unser Leben gelingen soll, wenn dein Leben gelingen soll, dann muss es mit etwas ausgefüllt sein, was sozusagen krisensicher ist. Etwas, was mein Leben wirklich zutiefst ausfüllt, das darf nicht abhängig sein von Börsenkurs, von Arbeitskraft, von Status, von Finanzen oder irgendetwas anderem. Es darf letztlich nicht mal abhängig sein vom Tod. Wenn etwas mein Leben, dein Leben wirklich füllen soll, dann muss es von all diesen Dingen unabhängig sein. Wie gestern Abend möchte ich mir gerne zusammen mit euch eine kurze biblische Geschichte angucken, die Jesus erzählt hat. Ich möchte sie euch kurz vorlesen. Jesus erzählt: Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte: Wo soll ich bloß das alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss: Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum? So wird es allen gehen, sagt Jesus, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Was füllt mein, was füllt dein Leben wirklich? In drei Schritten möchte ich gerne mit euch zusammen durch diesen Text und dann auch nachher noch durch einen zweiten gehen. Ein erster Schritt: Mehr als genug ist da. Mehr als genug ist da. Eigentlich ist doch der Mann in dieser Geschichte zu beneiden. Ein Gutsbesitzer, ein Landwirt, der so viel Ernte einbringt, dass es nicht in seine Scheunen passt. Dessen Leben gelingt doch. Das wäre ja etwas, so viel zu erwirtschaften, dass ich Schwierigkeiten habe, es unterzubringen. Er hat mehr, als er braucht. Ihm geht es anders als den Landwirten bei uns, die gerade dabei sind, ihr Wintergetreide wieder unterzuplügen, weil es viel zu trocken ist. Er kann aus der Fülle leben. Der muss überhaupt nicht überlegen, ob er sich dieses oder jenes leisten kann. Der geht einfach los und kauft und macht oder lässt machen. Und natürlich ist es verständlich, dass er sich um seinen Besitz sorgt. Das ist ja quasi seine Lebensversicherung. Wo soll das alles hin, fragt sich. Ich kann das Getreide doch nicht unter freiem Himmel lagern. Das haut ja nicht hin. Also baut er größere Vorratsscheunen, beziehungsweise er lässt sie bauen. In seinem Zustand, in seiner Lage lässt man bauen, da baut man nicht mehr selber. Nun ist sein Korn, sein Getreide gut aufgehoben. Ich glaube, das ist ein Traum, das ist ein ganz alter Menschheitstraum, das Onkel Dagobert-Feeling. Im Geld baden, mehr haben als genug. Und ich kann das verstehen. Das wäre doch eine unglaubliche Entlastung. Also ich müsste nur mal für unsere Familie das durchbuchstabieren, was das heißt, mehr als genug zu haben. Dann würden wir den beiden Banken, die unser gebautes Haus finanzieren, sagen: Hier habt ihr das Geld, das wir euch noch schulden, und damit sind wir fein raus. Der guten Freundin, die uns das Eigenkapital zum Bau zur Verfügung gestellt hat, weil wir das selber nicht hatten, könnten wir sagen: Hier hast du es zurück. Und dann sind wir quitt miteinander. Wir könnten sagen: Wir verdonnern endlich unsere beiden alten Autos, also wir haben ja immerhin zwei, ist ja schon mal was, aber ihr müsst jetzt sehen, wie alt die sind. Wir haben zusammen 340.000 Kilometer auf dem Tacho, sie fahren aber beide noch ganz gut. Aber wir würden sagen: Nee, jetzt kaufen wir jetzt endlich mal einfach ein neues Modell. Wir gehen endlich mal in ein Autohaus und kaufen einfach ein Auto. Das habe ich vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht. Danach waren das nur Gebrauchte. Oder wir überlegen nicht wochenlang hin und her, wie kriegen wir das mit einem Urlaub hin, wie können wir das machen mit den Kindern, dass es nicht so teuer ist und trotzdem schön, nicht so weit und sowas alles. Nein, einfach ins Reisebüro gehen und sagen: Was habt ihr denn im Angebot? Und dann wollen wir doch mal gucken. Dann machen wir doch mal eine Kreuzfahrt mit einem von den schönen Schiffen, die immer bei uns die Elbe langfahren, und gucken nicht nur einfach vom Elbestrand zu, wie die da langfahren, und denken: Ja, das wäre toll. Sich nicht mehr um diesen ganzen alltäglichen Kleinkram kümmern zu müssen, darauf zu warten, dass es Mittwoch wird, damit es, weil es bei Aldi die billigen Kinderschuhe gibt oder sowas ähnliches. Das klingt jetzt schon ein bisschen, ich komme da nochmal drauf, es ist natürlich immer noch auf hohem Niveau, denn unsere Kinder haben Schuhe. 4% der Kinder dieser Welt haben nicht mal Schuhe. Aber vielleicht spielt solch ein Nachdenken ja auch in eurem Bereich eine Rolle. Was wäre das, nicht einfach ständig BAföG beantragen zu müssen? Oder am Ende des Studiums den Rückzahlungsbescheid fürchten zu müssen? Was wäre das, einfach sagen zu können, ich hänge da noch ein paar Auslandssemester dran, ist doch egal, das Geld ist doch da. Das wäre doch gar nicht schlecht. Oder nicht immer in dieser kleinen Studentenbude wohnen zu müssen, sondern zu sagen, ich kaufe mir so ein nettes Apartment mit Dachterrasse irgendwie, das wäre doch was. Nicht mehr den Schmalspururlaub mit dem Billigflieger, sondern einfach ein schönes Ziel aussuchen und hinfliegen mit Lufthansa. Super. Das Onkel Dagobert-Feeling, ich kann das so gut verstehen. Das wäre was, dieses Gefühl zu haben. Aber ja nicht nur im Blick auf Materielles. Ich habe jetzt ja sehr abgehoben auf Materielles. Ich glaube, dieses Onkel Dagobert-Feeling gibt es auch im Blick auf Beziehungen. Auch da wünschen viele sich volle Scheunen, um im Bild dieser Geschichte, dieses Gleichnisses zu bleiben. Nicht immer dieses ewige Hin und Her. Ist sie es oder ist sie es nicht? Soll ich ihn nehmen oder soll ich auf einen anderen warten? Nicht mehr sollen wir uns ewig binden oder sollen wir einfach so zusammenziehen, sondern einfach loszuleben. Das wäre doch was. Volle Scheunen in jeder Beziehung. Nun ist es tatsächlich so, wenn ich das so beschreibe, dann ist das zugegebenermaßen ein Jammern auf hohem Niveau. Natürlich, es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Unsere Gesellschaft ist ja eine mehr als genug Gesellschaft. Das war ja der Überschritt über diesen Punkt. Mehr als genug ist da. Natürlich leben wir in vielem und vor allen Dingen im Vergleich mit vielen anderen Menschen dieser Erde im Überfluss. Und man muss gar nicht so weit weggucken, um zu merken, was das für ein Überfluss ist. Eine Schule zu besuchen, Abitur zu machen, studieren zu können. Ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen dieser Erde sich das wünschen und für die das aber ein unerfüllter Traum bleiben wird. Wir haben genug. Eine soziale Absicherung, ein Gesundheitssystem, das vielleicht nicht das Beste der Welt ist, aber immerhin eins, das in irgendeiner Weise doch auch immer noch funktioniert. Wir haben ein Rentensystem, wo wir denken, naja, okay, mal gucken, wie das ist, wenn ich 67 bin, aber letztlich immer noch eine Form doch auch von Absicherung. Selbst bei Beziehungen leben wir in einer mehr als genug Gesellschaft. Wir haben einen Anzeigenmarkt, wir haben Möglichkeiten von Speeddating, von Singlebörsen und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass jeder allein in seiner Kabine sitzen würde und keine Möglichkeiten hätte, Beziehungen zu knüpfen. Mehr als genug ist da. Aber wir merken gleichzeitig, es gibt dieses mehr als genug und andererseits ein Gefühl, immer auch noch, so ähnlich wie die beiden das uns hier gezeigt haben, mit dieser Frage ganz tief drinnen, ist es das oder gibt es möglicherweise noch mehr? Der Mann in unserer Geschichte wird hart auf den Boden der Tatsachen geholt. Er versteht es leider nicht, dass es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht. Nun ist es nicht so, dass Jesus seinen Zuhörerinnen und Zuhörern den Reichtum madig machen will. Wir werden uns morgen Abend eine Geschichte angucken, da geht es sehr wohl um Reichtum und da geht es auch darum, dass jemand reich bleibt. Auch das gibt es. Warum auch nicht? In dieser Geschichte von heute Abend geht es darum, dass jemand die Prioritäten falsch setzt. Deswegen ein zweiter Punkt. Weniger als gedacht ist nötig. Der Fehler des Mannes in unserer Geschichte ist der, dass er gefüllte Scheunen mit erfülltem Leben verwechselt. Er verwechselt gefüllte Scheunen mit erfülltem Leben. Darauf will Jesus seine Zuhörer hinweisen. Geld macht nicht glücklich. Dieses Sprichwort kennen wir. Ich weiß nicht, ob ihr auch die Fortsetzung dieses Sprichwortes kennt. Geld macht nicht glücklich, außer man hat keins. Eben, wir sind in unserer Gesellschaft so sehr auf Geld, auf Besitz, auf Status, auf Erfolg fixiert, dass für viele ein erfülltes Leben, das nach anderen Kriterien erfüllt ist, kaum vorstellbar ist. Und bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Frage nach dem Verhältnis von Besitz und Glück gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wer reich ist, ist nicht automatisch glücklich. Ich denke an die Leute bei uns auf dem Jungfernstieg mit vollen Taschen von Prada und Escada und Boss und ich weiß nicht was. Und ich sehe ihnen am Gesicht an, dass sie nicht glücklich sind. Aber wer reich ist, ist auch nicht automatisch unglücklich. Das kann man ja nun auch nicht sagen. Ich habe auch Menschen kennengelernt bei uns in Hamburg, mit viel, viel Geld, die immer sagen würden, ja, ich habe ein erfülltes Leben. Wir haben ein altes Ehepaar, wirklich ein altes Ehepaar in Hamburg, beide Mitte 80, die über die Stadtgrenzen hinaus kaum bekannt sind. Die sind unglaublich reich. Ich weiß nicht, was ihr Barvermögen ist, in welchen Summen sich das bewegt. Er hat kurz nach dem Krieg 2 Grundstücke in Hamburg-Altona geerbt und das war der Anfang. Jetzt steht ihnen so viel Geld zur Verfügung, dass sie der Universität 2 Flügelbauten gespendet haben für jeweils 38 Millionen Euro und vor kurzem der Stadt Hamburg die Anschubfinanzierung für den Bau der Elbphilharmonie zur Verfügung gestellt haben am Hafen direkt. Die soll 270 Millionen Euro kosten, 30 Millionen kommen von diesem Ehepaar Grebe. So machen die das. Und diese beiden, die beeindrucken mich tief. Die vermitteln mir ein Bild von sehr wohlhabenden Menschen, die mit ihrem Leben ganz tief zufrieden sind. Und ich habe den Eindruck, es gibt ein Geheimnis. Frau Grebe, Hannelore Grebe heißt sie, hat in einem Interview vor kurzem gesagt, ich weiß, dass was wir besitzen, auf Zeit zur Verfügung gestelltes Gut ist. Das gehört nicht uns. Das ist uns anvertraut. Letztlich sagt sie damit unausgesprochen, das ist uns von Gott anvertraut. Und so gehen wir damit um. Wir behalten es nicht für uns. Ein unglaublich beeindruckendes Ehepaar. Also, wer reich ist, ist nicht automatisch glücklich. Wer reich ist, ist auch nicht automatisch unglücklich. Und mit den Armen ist es genauso. Sie sind nicht automatisch unglücklich und sie sind nicht automatisch glücklich. Also es scheint so, dass Glück sich unabhängig bewegt von Armut und Reichtum. Da scheint etwas anderes eine wichtige Rolle zu spielen, damit ein Mensch sagen kann, ich bin glücklich, ich lebe ein erfülltes Leben. Entscheidender als das, was ein Mensch besitzt, scheint zu sein, worauf ein Mensch sein Leben aufbaut. Und wir wissen, glaube ich, dass für ein gelingendes Leben einige Dinge unverzichtbar sind, die eben nicht mit Geld zu kaufen sind. Zu einem erfüllten Leben gehören gelingende Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, eine Familie vielleicht. Und wir wissen auch, dass Menschen, denen das vorenthalten wird, oft Schiffbruch mit ihrem Leben erleiden. In schlimmste Krisen kommen vielleicht sogar. Es ist also keine Frage von Quantität, sondern von Qualität, um die es geht. Ich möchte also einen zweiten kurzen biblischen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus seinen Leuten, seinen Jüngern, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Strom und Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Entscheidend ist nicht, was jemand hat, sondern worauf jemand sein Leben baut. Das verbindet diese beiden biblischen Texte miteinander. Dieses Gleichnis von dem reichen Gutsbesitzer und diese Szene aus der Bergpredigt. Nietzsche hat mal sinngemäß gesagt, wer die Frage nach dem Warum seines Lebens geklärt hat, der kann fast jedes Wie ertragen. Und ich glaube, darin hat er recht. Wer die Frage nach dem Warum seines Lebens geklärt hat, kann fast jedes Wie ertragen. Deshalb glaube ich, ist es gut, dieser Aufforderung von Jesus nachzugehen, sie genau zu hören, für sich selbst zu hören, sie im eigenen Leben anzuwenden. Und diese Aufforderung ist nichts anderes als die, ihm gegenüber Vertrauen zu entwickeln, wachsen zu lassen. Das ist doch Kern seiner Botschaft. Nicht tu dieses und lass jenes, sondern setz dein Vertrauen auf mich und auf das, was ich sage, dann wird dein Leben gelingen. Dann wird es mit Gott versöhnt. Und deswegen ein dritter und letzter Punkt. Mehr als erwartet ist möglich. Mehr als erwartet ist möglich. Wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann ist für mein und für dein Leben mehr drin als volle Scheunen. Wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann gibt es ein erfülltes Leben, für das unsere Kriterien eigentlich viel zu klein und viel zu eng sind. In diesem Gleichnis von dem erfolgreichen Getreidebauern sagt er das ja. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Kann man eigentlich mit gefüllten Händen vor Gott stehen? Wäre das das Richtige? Ich glaube nicht. Das, was Jesus meint, ist etwas anderes. Das, was Jesus meint, ist, es kommt im Leben darauf an, gegenüber zu Gott dazustehen mit Händen voll von Vertrauen. Nicht mit voll von Besitz oder irgendetwas anderem, sondern mit Händen, letztlich mit einem Wesen voll von Vertrauen. Dann wird das Leben gelingen. Das ist eine Verkehrung der Prioritäten, die wir normalerweise setzen. Normalerweise halten Menschen die Dinge dieses Lebens für entscheidend wichtig. Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, dass es verkehrt ist, sondern dass es ankommt, die Dinge dieses Lebens anders zu bewerten, das Vertrauen in etwas anderes zu setzen, was nämlich weit über unser Leben hinausgeht. Dazu lädt Jesus ein. Was dann dabei herauskommt, wie dein Leben daraufhin gefüllt sein wird, das ist mehr als du denkst. Was Jesus schenkt, ist immer mehr als Menschen denken. Und es ist oft anders, als wir es vermuten. Aber es wird zu einem erfüllten Leben verhelfen, auf jeden Fall. Nun funktioniert das nicht so im christlichen Glauben wie bei verschiedenen Stromanbietern, dass man sich irgendwie aus dem ganzen Pool der Angebote etwas aussuchen kann. Quasi wie in einem Supermarkt aus dem großen Regal und gucken, was gefällt mir denn am besten, was ist am billigsten, was hat am meisten Nutzwert oder irgendwie so. Bei Jesus geht es nur mit einem Vertrauensschritt, nicht anders. Es geht nur mit einem Vertrauensschritt. Wir können über manche Dinge vorher reden und nachdenken, natürlich. Wir können manche Denkhindernisse vielleicht beseitigen. Aber das anders, das alles, macht diesen Vertrauensschritt nicht überflüssig. Bei Jesus geht es um einen Vertrauensschritt, um ein Wagnis. Aber, unter uns gesagt, wir vertrauen und wagen doch den ganzen Tag etwas. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Wir setzen uns in Flugzeuge, deren Technik wir letztlich nicht verstehen. Wir essen in Restaurants, deren Koch wir nicht kennen. Wir geben Geld einer Bank, wenn wir es denn haben, deren Vorstandsvorsitzenden wir noch vielleicht noch nie gesehen haben. Also wir setzen immer wieder Vertrauen in etwas oder in jemanden, weil wir den Eindruck haben, dass dieses Vertrauen ist gerechtfertigt. Es ist im Glauben letztlich von der Struktur her nicht viel anders. Es ist ein Vertrauensschritt, ein Wagnis, und im Vollzug werden wir feststellen, ob das in das Gegenüber gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist. Das kann man vorher gedanklich nicht bis ins Letzte durchspielen. Wenn ich mir meine eigene Lebensgeschichte, meine Biografie angucke, dann allerdings stelle ich fest, ich bereue es nicht, diesen Schritt gewagt zu haben. Ich bereue es nicht, mein Vertrauen in jemanden gesetzt zu haben, der nicht sichtbar ist, aber von dem wir andere glaubhaft vermittelt haben, der ist für das menschliche Leben unverzichtbar wichtig. Zu diesem Vertrauen lädt Jesus ein. Danke, dass ihr mit mir zusammen heute Abend darüber nachgedacht habt. Vielen Dank fürs Zuhören.